Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. In Deutschland, so schätzen die Experten, werden bis 2030 über 300.000 Pflegeplätze fehlen. Derzeit sind bereits etwa 5 Millionen Menschen pflegebedürftig und 800.000 davon leben in Pflegeheimen. Beide Zahlen werden weiter steigen. Was diese Ausgangslage für einen Immobilieninvestor bedeutet, will ich heute am Limo-Mikrofon mit Alexander Fröse erörtern. Er ist Chief Operating Officer der DLE Group AG und zugleich Managing Partner der DLE Living GmbH. Die Firmengruppe mit Sitz in Berlin ist entlang der gesamten Immobilienwertschöpfungskette aktiv. DLE hat sich renditestarke Lösungen für institutionelle Investoren, Family Offices und Investmentgesellschaften innerhalb und außerhalb Europas auf die Fahnen geschrieben. Durch die veränderten Bedürfnisse der Menschen entstehen ja viele Szenarien, in denen Immobilien neu gedacht werden müssen. Lassen Sie uns heute eines herausgreifen und mit Alexander Fröse einen Blick auf den Markt für Pflegeimmobilien werfen.
Ich glaube auch, dass gerade hinsichtlich dem Thema Mindset jeder persönlich, wenn der Begriff Altenheim, Pflegeheim, betreutes Wohnen in einem Satz gefällt wird, sofort eine Emotion oder eine Meinung dazu irgendwie hat. Das heißt, das Mindset, glaube ich, muss schon dahingehend, ich will nicht sagen geändert werden, sondern die Wahrnehmung muss auf jeden Fall da sein, dass Fundamentaldaten, die es einfach gibt, dass dieses Thema nicht mehr wegzudenken ist.
Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von DLE Living, Ihrem spezialisierten Investmentmanager für Healthcare-Immobilien.
Hallo, lieber Alexander, nach Berlin.
Hallo, ja, grüß dich, hi.
Hi. Investment will wohl überlegt sein. Haben eure Überlegungen euch heute schon konkret eine Investition tätigen lassen?
Ja, so einfach ist es am Ende doch nicht. Heute noch nicht, aber wir sind natürlich sehr, sehr aktiv am Markt, sprechen viel mit Marktteilnehmern. Ja, da wird es definitiv in 2024 die ein oder andere Investition noch geben. Also tut sich gerade viel, aber konkret, um deine Frage zu beantworten, haben wir heute in Klammern leider noch keine Immobilie erworben.
Naja, das Jahr ist noch lang und immerhin schön zu hören, dass ihr das vorhabt in diesem Jahr und der Stillstand ein Ende hat. Wenn man sich jetzt so überlegt, so Co-Living, Serviced Apartments, Flex Office und auch Senior Living sind greifbare Beispiele für geänderte Immobilienbedürfnisse der Menschen. Wie also muss sich das Mindset der Marktbeteiligten speziell im Bereich Senior Living ändern?
Ich glaube, es ist tendenziell erstmal wichtig, Folgendes zu erwähnen, dass wir hier ja über Immobilien sprechen. Mhm. Und wenn man, so wie eingangs erwähnt, institutionelles Kapital managen darf, dann war eine Zeit lang ganz oft das Thema, Büro ist super nachgefragt, das klassische Wohnen ist sehr, sehr nachgefragt, aber man hat sich bewusst, also aus diversen Ecken, aus dem institutionellen Bereich, vielleicht nicht mit dem, also im Healthcare-Bereich, Senior Living, stationäre Pflege, betreutes Wohnen beschäftigt, weil sehr viel Regulatorik mit reinspielt und natürlich ist rein optisch, jetzt mal in ganz offen gesprochen, viel schöner ist, eine schöne Büroimmobilie vielleicht in Frankfurt zu besitzen, als vielleicht sehr dezentral ein Pflegeheim. Mhm, okay. Also ich glaube, da kann mir jeder folgen, aber ich glaube auch, dass gerade hinsichtlich dem Thema Mindset jeder persönlich, wenn der Begriff Altenheim, Pflegeheim, betreutes Wohnen in einem Satz gefällt wird, sofort eine Emotion oder eine Meinung dazu irgendwie hat. Yeah. Das heißt, das Mindset, glaube ich, muss schon dahingehend, ich will nicht sagen geändert werden, sondern die Wahrnehmung muss auf jeden Fall da sein, dass Fundamentaldaten, die es einfach gibt, dass dieses Thema nicht mehr wegzudenken ist. Ja, und wenn wir dann über Lebensversicherung oder Krankenversicherung sprechen, die auch große Investitionen in alternative Investments, in unter anderem Real Estate, also Immobilien tätigen, glaube ich, liegt es sehr nahe, dass gerade solche Gesellschaften sich diesem Thema auch widmen sollen. Das tun viele, ja, mit denen wir also auch sehr, sehr eng im Austausch sind. Aber ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial. Und ich würde nicht unbedingt sagen, das Mindset, sondern auch die Haltung und Wahrnehmung zu diesem doch teils sehr komplexen Bereich Senior Living. Ich glaube, da würde es mich persönlich natürlich freuen und andere Marktteilnehmer, wenn man eine konkretere Haltung zu diesem Thema hat.
Das heißt, sich mit dem Thema Senior Living beschäftigen, auch aus Immobiliensicht oder Betreibersicht, auch wenn die Fassaden vielleicht nicht ganz so schön sind wie bei den Bürotürmen.
Das gibt leider die Historie so ein bisschen her. Natürlich sprechen wir hier über trotzdem sehr, sehr schöne Immobilien und deshalb investiert man ja dann auch mit einem Manager zusammen, der sich eben dann auch um diese Immobilien, sage ich mal, dahingehend kümmert, beziehungsweise diese dann auch managt, sodass die nicht nur in Schuss gehalten werden, sondern optisch als aber auch dem Pflegekonzept irgendwo dienen. Und darum geht es am Ende des Tages, dass man Menschen wirklich auch helfen kann, die auf Pflege angewiesen sind, sodass man eine Investition tätigt, die wirklich nachhaltig auch wirklich für die Gesellschaft am Ende des Tages ist.
Ja. Die Bevölkerung in Europa und insbesondere in Deutschland wird ja immer älter. Was sagt der Manager? Macht das Senior Living zu einem Selbstläufer für die darin aktiven Marktteilnehmer?
Selbstläufer ganz und gar nicht. Schön wäre das. Ja, ich glaube, dann würde es viel mehr aktive Marktteilnehmer in diesem Segment geben. Es ist ein, wenn wir jetzt mal nur über Deutschland sprechen, wir schauen uns den europäischen Markt an, sind aber aktuell im deutschen Markt sehr, sehr aktiv. Wir haben 16 Bundesländer, wir haben 16 verschiedene oder unterschiedliche Landesbauverordnungen. Das heißt, ein Pflegeheim, welches in Bayern gebaut wird, hat einen, sage ich mal, anderen Rahmen als im direkten Vergleich zu Niedersachsen. Das vorausgeschickt bedeutet schon, dass man dann teils doch sehr tiefgehende Expertise irgendwo mitbringen muss. Gleichzeitig hast du absolut recht, die Fundamentaldaten mit der alternden Bevölkerung oder wenn wir uns die deutsche Gesellschaft anschauen und wir nehmen das Jahr 65 Jahre plus, dann haben wir die älteste Bevölkerung in Europa, das ist nicht wegzudenken. Aber ein Selbstläufer ist es ganz gewiss nicht. Wir hatten jetzt eingangs mal über das Mindset bzw. die Haltung irgendwo gesprochen. Gleichzeitig haben wir das Thema Fachkräftemangel in Deutschland, sodass ich nicht sagen würde, es ist ein Selbstläufer. Es ist vielmehr eine immer mehr vielleicht auch aktuelle, in Klammern kritische Situation, die sehr, sehr ernst genommen werden muss. Und das tun wir als Manager, der in diesem Field irgendwo tätig ist. Und würden uns halt freuen, wenn immer mehr in Richtung auch Kapitaleinsatz diese sogenannte Awareness bei Investoren eben geschaffen wird.
Das ist klar. Seit 2020, da habt ihr ja die DLE Living gegründet, legt ihr ja bereits jetzt den zweiten Fonds in diesem Segment auf. Also kann es ja so schlecht da nicht sein. Aber nochmal eine andere Frage. Ist das ein passendes Vehikel in so einem sozial wichtigen und deshalb vielleicht auch in gewisser Weise heiklen Bereich?
Absolut. Warum ist das unserer und auch meiner Meinung nach ein passendes Vehikel? Weil wir in Form der Fondsstruktur natürlich unterschiedlichen institutionellen Investoren aus der Dachregion vor allem die Möglichkeit geben, gemeinschaftlich in Form dieses Fonds in nachhaltige Immobilien, also stationäre Pflegeeinrichtungen und betreutes Wohnen in Deutschland zu investieren. Das sehe ich absolut so. Und das passende Vehikel ist am Ende immer das, wo man wirklich sagen kann, man hat nachhaltig einen Beitrag irgendwo zur Gesellschaft geleistet. Ob das Family Offices sind, die vielleicht auch so ein Manager wie die DLE Living vielleicht nicht benötigen, sondern das vielleicht in-house auch selber gestalten und dann auf Bilanz, also auf eigene Bilanz irgendwie erwerben, kaufen und managen. Oder es eben die DLE Living zum Beispiel ist, die dann ein spezielles Vehikel auflegt, wo Kapital gesammelt wird und dann gebündelt investiert wird. Ich glaube, am Ende des Tages muss einfach gesagt werden, wir sprechen hier über einen Bereich, der erhebliche Investitionen eben auch benötigt, der nicht wegzudenken ist und der unter den sogenannten Fundamentaldaten alle sogenannte Tick the Boxes irgendwie catcht, dass man sagen kann, wir müssen in diesem Markt tätig sein und wie das Vehikel am Ende des Tages aussieht, das bestimmt dann eigentlich auch immer zum Teil der Investor mit.
Ja. Alles klar. Du sagst, Markt ist wichtig. Strebt ihr da die Marktführerschaft in diesem doch sehr zersplitterten Segment an? Und falls ja, mit welcher Art von Leadership kann sowas gelingen?
Wir haben nicht primär das Ziel, eine Marktführerschaft in einem Segment im Senior Living Bereich oder in der stationären Pflege oder im betreuten Wohnen, jetzt wenn wir mal auf Deutschland zu sprechen kommen, irgendwie anzustreben, das ist nicht das primäre Ziel. Das primäre Ziel ist zu sagen, wenn ich mir heute den deutschen Markt anschaue, ja, und ich bin jetzt mal, wir sind ja ein reiner Immobilieninvestor, der keine Beteiligung an Pflegeheimbetrieben erwirbt in Form dieser jeweiligen Fonds. Wenn ich mir da aber auf der Pflegeheimbetreiberseite die Top 5, Top 10 oder die Top 5 Betreiber anschaue, dann haben die einen Marktanteil von kleiner 10% aller privat verfügbaren Betten. Das ist eine maximale Fragmentation, die es da irgendwo gibt. Mhm. Und da sagen wir natürlich, bevor diese Pflegeheimbetriebe, ja, man nennt sie so ein bisschen Mom-and-Pop-Shop, wo sich mal vielleicht zwei Personen selbstständig gemacht haben, haben die Immobilie erworben, haben auch den Betrieb erworben und haben dann vielleicht X angestellt und jetzt sagen, die Nachfolgeregelung ist ungeklärt, wir haben vielleicht auch ein Renteneintrittsalter erreicht. Was machen wir jetzt mit beiden Assets? Ja? Kommen genau wie ins Spiel und kaufen eben mit dem Fonds dann die Immobilie, während der Betrieb an eine führende Betreibergruppe veräußert wird und wir dann einen neuen Pachtvertrag haben, wenn wir das Closing haben. Somit schaffen wir eigentlich einen Mehrwert erstmal vor Ort. A, verschwindet nicht dieser Pflegeheimbetrieb vom Markt. Ja. Mhm. B, ist auf einmal aus diesem sogenannten einzelnen kleinen Pflegeheimbetrieb, der bleibt es zwar auch noch, ja, der sitzt jetzt aber natürlich unter einer sehr, sehr großen Holding, die einen bestimmten Umsatz fährt, die auch weiteres Kapital in die jeweiligen Betriebe beisteuern kann, mhm. Die auch Synergieeffekte aus der Pflegeheimbetriebsorganisation mitbringen kann, aus der sogenannten Holding. Also das ist etwas, was wir ehrlicherweise anstreben. Wenn wir jetzt auf das Thema Leadership zu sprechen kommen, ja, würde ich einfach sagen, jetzt mal auf die DLE Living konkret mal zu sprechen kommen, haben wir so ein bisschen die Guideline open-minded, ja, und die beste Idee im Raum gewinnt. Also mir war es immer wichtig, als ich 2020 mit die DLE Living hier gegründet habe, dass ich gesagt habe, ich habe ein Investment-Team, das sind Mitarbeiter, mit denen ich sehr, sehr lange auch schon zusammenarbeite, sehr eng zusammenarbeite, dass es mir nicht um den Titel auf der Businesskarte geht oder ähnliches, sondern die beste Idee in einem Raum gewinnt, in einem Investment-Meetings jeden Montag, wo genau das eben auch gelebt wird. Und ich glaube, wenn man so ein Miteinander hat, ja, dann hat man A, sehr viel Spaß bei der Arbeit und B, kann man auch sehr viel gemeinschaftlich bewirken.
Okay, und falls jemand anders, ein Konkurrent, eine bessere Idee hat, dann nehmt ihr das auch zur Kenntnis.
Dann nehmen wir das natürlich sportlich. Ja, am Ende sind wir alle im gleichen Markt irgendwo tätig und sagen wir natürlich, ja, da war einer besser, schneller, durchdachter vielleicht auch da an der einen oder anderen Stelle. Und was können wir von dem Competitor am Ende des Tages lernen? Ich glaube, alles andere macht gerade in so einer emotionalen Asset-Klasse am Ende des Tages auch gar keinen Sinn.
Tja, emotionale Asset-Klasse ist ja eine gute Sache, wenn man jetzt so im Markt sich umhört. Es gibt ja unheimlich viele Betreiberinsolvenzen im Pflegeheimbereich, ja, gerade in diesem kleineren, zersplitterten Segment, was du genannt hast. Ist es das, worauf ihr aus seid und spielt euch das in die Karten oder gibt es andere Strategien?
Also es gibt zwei grundsätzliche Strategien, die wir fahren. Das eine ist, dass wir sagen, es ist nur die Immobilie, die dann wirklich zum Erwerb dasteht und es gibt einen sehr nachhaltigen Betreiber, der seinen Job am Ende des Tages gut macht. Ja, dann kaufen wir dieses Asset und dann liegt es eben im Portfolio und dann managen wir das. Mhm. Das andere sind natürlich so Special Situations, wo der Betreiber gegebenenfalls in Schieflage geraten ist, der vielleicht die Fachkräftequote nicht halten kann und somit keine Betten weiterbelegen kann, der vielleicht auch ein Missmanagement in den letzten Jahren irgendwo gefahren hat. Ich will nicht sagen, das spielt uns in die Karten, aber wir sehen uns da eher als Problemlöser, als jemand, der dann dazukommt und sagt, wir haben potenziell einen Ansatz, der dazu führen kann, dass wir die Betreibergruppe oder den Betrieb vor Ort repositioniert bekommen in einem bestimmten Zeitfenster, ja, mit einem Partner am Markt. Und wir so natürlich auch Arbeitsplätze erhalten. Ja. Das darf man nicht vergessen. Da arbeiten auch mal schnell 60 bis 100 Leute in so einem Pflegeheim. Und man sagt, wie kriegen wir das hin, dass am Ende des Tages eine Win-Win-Win-Situation daraus entsteht. Das funktioniert nicht immer. Auch das muss man, glaube ich, ehrlich und offen auch zugestehen, weil auch das Kapital irgendwo eine Renditeerwartung hat. Aber gleichzeitig ist das schon so unser Ansatz. Also entweder Core-lastig, wir gehen rein und es passt von Tag 1 und wir haben sehr, sehr managementintensive Aufgaben, wenn wir erstmal gekauft haben. Oder schon während der Transaktion eine Repositionierung, ein Repositionierungsszenario, wo wir mit einem bestimmten Case eben, ich will nicht sagen, das Pflegeheim retten, aber etwas darstellen, wie wir es schaffen, Arbeitsplätze zu erhalten und somit auch weiter in den Betrieb am Laufen erhalten. Das sind so die beiden Wege, die wir da verfolgen. Ja.
Und sag mal, für unsere Limo-Hörerinnen und Hörer, was für Investitionskriterien wägt ihr dabei ab und was sind so die wichtigsten Erfolgsfaktoren hinten raus?
Was für Investitionskriterien wägen wir ab? Also in erster Linie haben wir gesagt, wir würden gerne, nehmen wir mal an, wir haben 100 Millionen Euro zu investieren, würden wir 70%, also 70 Millionen Euro davon in stationäre Pflegeeinrichtung investieren und 30% in betreutes Wohnen. Mhm. Betreuten Wohnen unterliegt jetzt nicht der Regulatorik von den eingangs genannten 16 Bundesländern, 16 verschiedenen Landesbauverordnungen etc., dass wir einfach einen gesunden Mix, sage ich mal, im Portfolio haben. Wir schauen uns prinzipiell alle 16 Bundesländer an. Da sind wir vielleicht anders als andere Marktteilnehmer, die sie zum Beispiel, kennen wir da den einen oder anderen, die dann auch ungern in Ostdeutschland investieren. Das sehen wir grundsätzlich anders, weil wir immer sagen, es gibt so eins, zwei, drei Kernkriterien, die wir sehr wichtig finden. Ja, das eine ist zu sagen, wie ist die demografische Entwicklung an diesem Standort, also an der Immobilie? Und dann ist der zweite Punkt, dass wir, und zwar über die nächsten 50 bis 70 Jahre, also kein 5 bis 10 Jahreszeitfenster hinsichtlich der demografischen Entwicklung. Dann schauen wir uns an, wie ist die Mikro-Mikro-Lage? Ja, das heißt, an dem Objekt vor Ort, jemand, der irgendwie einen bestimmten Pflegegrad erreicht hat, der wird nicht jeden Tag 10, 20 Kilometer auf sich nehmen, um eine bestimmte Experience irgendwo zu haben, sondern der möchte wissen, was kann ich in meinem direkten Umfeld, in der Mikro-Mikro-Lage hier wirklich für mich gestalten. Und das Dritte ist, was wir sehr wichtig finden, ist, wie ist die Fachkräftesituation? Mhm. Ja, wie ist die Fachkräftesituation heute? Wo wohnen diese Fachkräfte? Wie ist es der Commute, also der Arbeitsweg zum Pflegeheimbetrieb? Sind es Gehälter, die dort gezahlt werden auf der Betreiberseite, die auch ein auskömmliches Leben, sage ich mal, ermöglichen, wenn man jetzt Pfleger, Pflegerin in so einem Pflegeheimbetrieb ist, etc. Das sind so drei primäre Themen, die wir uns anschauen, wenn wir sagen, das sieht erstmal gut aus, dann gehen wir sehr, sehr tief rein in die Analyse. Und das wiederum ist auch so ein bisschen dann, sage ich mal, der Erfolgsfaktor hinten raus.
Ah, okay, ja, da wollte ich jetzt nochmal nachfragen. Ich meine, du hast jetzt schöne Sachen genannt, wie Fachkräfte erhalten und Lagen aufrechterhalten und Pflegeheimbetrieb zu ermöglichen in der Nachbarschaft, wo es auch gebraucht wird und so weiter. Aber das ist ja nicht alles. Ihr seid ja kein Sozialamt oder sowas.
Nee, das sind wir in der Tat nicht. Am Ende sind wir, wie gesagt, immer noch ein Investor, der sehr, sehr aktiv am Markt ist, teilweise natürlich auch sehr, sehr hart verhandelt. Mhm. Aber wie gesagt, unsere Aufgabe als Investor, das ist, das habe ich immer mal gesagt, auf einem Panel, glaube ich, sind so zwei Punkte. Das eine ist das Kapital mehren, wenn wir es hinbekommen, ja. Mhm. Aber das Zweite, was da natürlich mit einspielt, ist das Kapital zu beschützen, welches wir managen. Ja, das heißt, das ist natürlich unser höchstes Interesse, in einem, sag ich mal, sehr nachhaltigen Markt und in einer sogenannten emotionalen Asset-Klasse hier auch unterwegs zu sein. Dafür haben Investoren uns auch Kapital anvertraut. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch schauen, dass die Renditeerwartung da irgendwo, nicht nur irgendwo, sondern dass sie ganz klar erwirtschaftet werden, und zwar nachhaltig erwirtschaftet werden, und dass wir alles, was wir im Underwriting, in der Due Diligence auf unserer Seite gestalten können, gestalten und unsere Hausaufgaben eben machen.
Mhm. Oft ist es ja so, wenn man quasi Kapital mehren will oder auch beschützen, wie du das gesagt hast, ist ja eine Methode, einfach den Personalschlüssel zu senken, um Betriebskosten zu sparen. Aber das geht meiner Erfahrung nach immer nach hinten los. Was habt ihr für Management-Besonderheiten während der Bewirtschaftung? Worauf achtet ihr?
Wie hattest du es eben genannt, Personalschlüssel irgendwie senken, ist, glaube ich, wenn wir über Pflege und Fachkräftemangel sprechen, geht's komplett nach hinten los. Ja, wir haben, und da bitte ich es gleich vorwegzunehmen, wir sind sehr, sehr diskret, wenn es darum geht, mit welchen Pflegeheimbetreibern wir Partnerschaften schließen und welchen wir sehr eng arbeiten, weil wir am Ende des Tages sagen, geht es primär darum, dass der Pflegeheimbetrieb vor Ort sehr, sehr gut funktioniert, ja. Mhm. Und B, geht es darum, dass wir eine maximale Transparenz hinsichtlich Informationspflichten etc. unserer Investorenlandschaft irgendwo haben. Ich hatte irgendwann mal aus Spaß gesagt, ja, wir stehen auch lieber im Grundbuch statt in der Presse. Ja,
okay.
Nee, weil das ist so ein bisschen unsere DNA. Wir wollen dann natürlich an der Performance gemessen werden, und die Personen oder Institutionen, mit denen wir da im Austausch stehen, die sind maximal informiert. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was sind so, sage ich mal, unsere Maßnahmen? Ich glaube, unser unser maximales USP, was wir haben, ist, wir haben ein Investment-Team, was sehr, sehr lange in diesem Markt tätig ist, im Schnitt seit über 10 Jahren. Das heißt, wir sind nicht, und das sage ich jetzt mal ganz direkt, wir sind nicht 2020, wir sprechen jetzt über eine Corona-Lockdown-Zeit, ja, kein Impfstoff. Dann hieß es ja oft auch, um es mal ganz überspitzt zu sagen, die Älteren oder die ältere Generation ist da besonders gefährdet, wenn wir über den Coronavirus sprechen etc. Und dann kommen wir natürlich mit dem Senior Living Fonds um die Ecke. Mhm. Das haben wir natürlich ganz, ganz bewusst gemacht, weil wir nicht erst seit 2020 uns mit diesem Themengebiet und vor allem im deutschen Markt auseinandersetzen. Warum ist das so? Wir haben mit diversen, also es sind so 5, 6 Teilnehmer am Markt, Partnerschaften geschlossen, indem wir genau verstanden haben, wie agieren diese Betreibergruppen im deutschen Markt. Dann gibt es welche, die sagen, wir wollen nur Bayern, Baden-Württemberg, NRW. Mhm. Gibt es welche, die sagen, wir wollen maximal in Niedersachsen skalieren und irgendwie vielleicht nochmal Richtung Berlin-Brandenburg rein. Mhm. So dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich auf Basis der 16 Bundesländer, die es gibt, Partnerschaften schließen, dass wir 80% des deutschen Marktes, sage ich mal, rein flächentechnisch bespielen könnten. Mhm. Und dann müssen wir sehr, sehr genau verstehen, was ist das Ziel dieser Betreibergruppen. Also wie wollen sie in den nächsten 5, 10, vielleicht auch 15 Jahren agieren? Wo wollen sie hin? Und wie können wir gemeinschaftlich den deutschen Markt dann bespielen? Und was meine ich damit? Nehmen wir mal an, Betreiber A, und dann kommen wir genau zu dem Punkt, also diese Management-Besonderheit, die würde ich jetzt einmal kurz erläutern. Betreiber A hat dort 3, 4 Pflegeheimbetriebe und jetzt kommt 10 Kilometer entfernt davon die nächste potenzielle Akquisition. Ja? Das ist etwas, wo wir dann genau wissen, so sieht das aktuelle Bestandsportfolio des Betreibers aus. Hier wird die Immobilie und der Betrieb veräußert. Yeah. Also könnte man sehr, sehr große Synergieeffekte nutzen, wenn diese Betreibergruppe, mhm, die dann eben schon 4 Assets vor Ort hat, und wir reden da immer über eine Fahrzeit zwischen 30 und 45 Minuten oder 45 bis 60 Minuten von einem Objekt zum anderen, so dass man sagen könnte, ein Geschäftsführer könnte im Falle eines Falles alle Objekte irgendwie an einem Tag mal abfahren in so einem kleinen Cluster. Ja. Mhm. Und wenn wir jetzt eben das andere Objekt mit erwerben, dann haben sie statt 4 auf einmal 5 in diesem kleinen Niedersachsen-Cluster da bei Lüneburg. Und auf einmal hat man eine große Holding, die da drüber sitzt. Es ist nicht mehr dieser Marmen-Pub-Shop, ja, also die vielleicht negative Zahlen irgendwie geschrieben haben. Jetzt hat man auf einmal eine hohe Holding, die dann auch Kapital nachsteuern kann, was nicht ganz unwichtig ist in der heutigen Zeit. Dann hat man Synergieeffekte, dass man vielleicht nicht 5 Geschäftsführer am Ende des Tages braucht, sondern einen, der sich komplett um dieses kleine Cluster eben kümmern kann. Und man kann natürlich auch das Thema Fachkräfte ein bisschen, ich will nicht sagen rollieren, aber man kann es ein bisschen besser managen. Ja? Mhm. Dass die eine Person, die vielleicht in dem einen Objekt gearbeitet hat, vielleicht dann in einem anderen Objekt, wo gerade vielleicht ein Fachkräftemangel in Anführungszeichen kurz vor Ort ist, eben mal aushelfen könnte. Mhm. Das sind so, sage ich mal, Management, nicht Besonderheiten, aber so ein Management-Ansatz, den wir haben, wo wir sagen, aus der operativen Ebene können wir so beisteuern, und dann haben wir ganz klar aus Immobiliensicht, aus Real Estate Owner Sicht die typischen CapEx-Themen, wo wir sagen, wie können wir ESG-technisch vielleicht das Gebäude richtig positionieren. Wir sind zum Beispiel gerade dabei mit einem Unternehmen, haben wir eine Partnerschaft geschlossen, wo wir jetzt ein Dashboard haben über das ganze Portfolio und jegliche Stromverbräuche eben sehen können, wenn wir uns da einloggen über das gesamte Portfolio, wann wird wie welcher Strom, sage ich mal, genutzt und was für ein Verbrauch ist das, so dass wir dann auch auf der, sage ich mal, Nebenkostenseite dann Optimierung für den Betreiber am Ende des Tages auch mit herbeiführen können, weil das hilft dann natürlich auch wieder, wenn es mal, sage ich mal, in Richtung Liquidität auf der Betreiberseite vielleicht eng werden könnte. Dann sind wir zum Beispiel auch gerade dabei, dass wir an allen Standorten prüfen, wie wir Ladesäulen implementieren können, privat genutzt, aber auch öffentlich, weil hat meiner Meinung nach nur Vorteile. Wenn man jetzt eine öffentliche Ladesäule auf seinem Grundstück eben implementiert, findet man, wenn man jetzt einen Electric Car fährt, findet man diese Ladesäule ganz schnell, und meist sind das ja auch Objekte, die so ein bisschen dezentral ist. Das heißt, man hat mehr Frequenz an seinem Objekt, ja. Und B, gibt es natürlich auch gerade beim betreuten Wohnen ambulante Dienste, wo man dann auch dem Betreiber sagen kann, naja, jetzt wäre es vielleicht mal sinnvoll, den Fuhrpark in Richtung 100% EK, ja, also irgendwie auszutauschen und somit dann natürlich auch nochmal einen steuerlichen Benefit für den Arbeitnehmer, für die Pflegefachkraft herbeizuführen. Ne? Also das sind so Maßnahmen, wo man sagen, da müssen wir mit der Zeit gehen.
Spannend. Ich meine, das müssen dann vielleicht auch Quick-Charging-Points sein oder so, vielleicht auch für die Besucher oder so, dass sie wieder wegkommen und lauter so Geschichten. Ja, finde ich spannend. Aber lass mich nochmal auf den Fachkräfteaspekt eingehen. Ich meine, gerade im Pflegebereich mangelt es ja jetzt schon an Fachkräften. Es ist irgendwie auch zu erwarten, dass nicht allzu viele mehr eine Pflegekraftausbildung absolvieren. Wenn man jetzt so Pflegeimmobilien mangels Fachkräften gar nicht mehr betreiben könnte, ist das nicht auch ein großer Risikofaktor für so ein Investment?
Ja, richtig. Du brauchst eine bestimmte Quote, um Pflegeheime betreiben zu können, also eine bestimmte Fachkräftequote vor Ort. Mhm. Ich bin vollkommen bei dir. Aktuell liegt die bei 50%. Wenn du natürlich weniger hast oder beziehungsweise, ja, dann musst du halt proportional auch weniger Betten dann belegen.
50% von was? Entschuldigung.
50% des Bestandspersonals. Mhm. So, du hast dann natürlich die Möglichkeit, Plätze zu belegen, aber dir fehlen eben die Fachkräfte. Ja? Das heißt, dann sind Betten wirklich leer. Ich glaube, ich hoffe nicht, aber wenn du mich jetzt so fragst, wird man gegebenenfalls irgendwann von dieser Quote, von diesem Prozentsatz runtergehen in Richtung 40% oder 30%, weil was einfach nicht wegzudenken ist, es gibt eben, sag ich mal, die ältere Generation, die Pflege und Hilfe benötigt. Mhm. Und dann ist das am Ende des Tages klar, brauchst du auch die spezielle Ausbildung, um diese Pflege dann eben, sag ich mal, bedienen zu können. Aber das ist ein sehr, sehr großer Risikofaktor, der ist auch nicht wegzudiskutieren. Ja. Wie gehen wir vielleicht damit um? Mhm. Ich hatte ja eingangs gesagt, wie gesagt, diese sogenannten großen Partnerschaften mit großen Häusern, wo einfach eine große Holding da ist, die sagt, genau dieses Thema kennen wir. Wie können wir vielleicht Kooperation mit dem Ausland herbeiführen, wo wir sagen, dann, wenn wir weitere Fachkräfte gegebenenfalls im Ausland, die dann hier geschult werden, positionieren. Ich kenne eine Pflegeheimgruppe, mit der wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten, die eine eigene Pflegefachschule gegründet hat, die akkreditiert ist, weil sie einfach sagt, ich verlasse mich nicht mehr darauf, dass diese Attraktivität, die teils ja zumindest im Mindset vieler nicht gegeben ist, vom sage ich mal, Pflegefachpersonal, dass da weitere von außen kommen, sondern ich bilde selber aus. Ja, ich habe plus 80 Pflegeheime irgendwie in Deutschland und hole mir quasi meine eigene Workforce, wenn du so willst, aus den eigenen Reihen und positioniere sie dann eben auch, weil eben, wie gesagt, dieser Mangel da ist. Das ist ein sehr schönes Konzept am Ende des Tages, weil du ausbilden kannst, sie den eigenen Pflegeheimbetrieb oder die Betreibergruppe sehr gut kennen und dann eben auch gleichzeitig danach irgendwie den Anschluss haben mit einer Festeinstellung. Ja. Mhm.
Darf ich nochmal nachhaken in puncto Partnerschaften? Also du hast viel jetzt geredet schon zwischen von Partnerschaften zwischen der Betreiber und der Immobilienseite. Kannst du da irgendwie ein paar Namen nennen? Also mit wem tut ihr euch zusammen und ist Partnerschaft mehr als wenn der Partner schafft?
Ja, ist ein guter Catch.
Wir sind im Podcast. Wir müssen ja irgendwas tun, dich ein bisschen aus der Reserve zu locken.
Ja, dann das wird noch spannend. Ich würde mal dahingehend Folgendes sagen. Also nochmal, Diskretion ist maximal key. Ja, dafür stehen wir auch. Wenn man sich die Top 20 Pflegeheimbetreiber in Deutschland anschaut, sind da 3, 4 sage ich mal, große Namen dabei, mit denen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Ich glaube, im Markt ist das sicherlich auch bekannt an der einen oder anderen Stelle, aber wir sind nicht der Marktteilnehmer, der groß hausieren geht, mit wem er wie welches Geschäft am Ende des Tages im Markt tätigt. Und das will ich einfach bitten, zu respektieren, dass wir da natürlich weiterhin auch so diskret bleiben.
Ja. Okay, alles klar, dann muss man sich selber noch informieren, ist kein Geheimnis, aber du möchtest es auch nicht hinausposaunen, ja. Ich sage, da gilt auch Grundbuch statt Podcast oder sowas bei euch.
Ja, genau.
Egal. Nochmal ein paar ganz kurze Sachen zum Schluss. Ja. Kann man mit der Pflegeimmobilien-Nische, die es ja letztendlich ist, das große Ding reißen? Also wie viel Kapital enthält jetzt euer neuer, dafür vorgesehener Fonds?
Die Definition ist ja immer, was ist das große Ding? Ne? ich glaube grundsätzlich mal, muss man ja sagen, jetzt sind wir mal von der Pflege weg und mal komplett rausgezoomt, ist es, glaube ich, sehr im Moment sowieso sehr herausfordernd, Kapital einzuwerben, wenn wir über die deutsche Immobilienlandschaft sprechen. Wir denken, dass wir gegebenenfalls 250 Millionen Euro dieses Jahr für dieses Thema einwerben können. Ja. Mhm. Ob das in Anführungszeichen, wie du gesagt hast, das ganz große Ding ist, das sollen gerne andere beurteilen. Ja. Wir sind aber der Meinung, dass unglaublich viel Potenzial im deutschen Markt aktuell herrscht. Wir haben gesehen, dass Preise auch irgendwo gefallen sind, beziehungsweise jetzt irgendwo so eine sogenannte Talsohle erreicht haben, dass man sagen kann, jetzt kann man wieder einsteigen. Es gibt keine größeren weiteren Abwertungen. Aber ich denke, zwischen 200, 250 Millionen Euro, das trauen wir uns zu, weil wir, wie gesagt, jetzt auch ein zweites Vehikel, einen zweiten Fonds auflegen, wir nicht mit einer grundsätzlich komplett neuen Idee auf den Markt irgendwo gehen, und das sollte am Ende des Tages doch erfolgreich sein, ja.
Wie hoch ist dabei euer Renditeversprechen?
Wir gehen davon aus, also Rendite ist ja, müssen wir ein bisschen kurz mal definieren, ne? Also wir sprechen, wenn wir über die interne Verzinsung sprechen, sogenannt IRR, dann ist das nicht primär unser Approach, ne? Also klar, darf der nicht negativ sein. Wie sieht der Investment Case aus? Ja, der Investment Case sieht so aus, dass wir langfristig orientierte Investoren gerne in unserem Fonds begrüßen wollen, die jährlich eine Ausschüttung erwarten. Die sagen, da werden Mieten generiert, es sind nachhaltige Investitionen, wir bringen oder geben der Gesellschaft mit diesem Investor irgendwie etwas zurück, wenn es jetzt noch erläutert, ne, dass man Betreiberinsolvenzen in Klammern partnerschaftlich irgendwo rettet, ins Gebäude investiert und somit auch Arbeitsplätze sichert, dann sind wir nicht bei dem IRR, also der internen Verzinsung, sondern beim Cash on Cash, ne, also wie viel Prozent bekommst du auf dein eingezahltes Eigenkapital zurück. Wir gehen davon aus, dass wir über die Gesamtfondslaufzeit, um es mal so zu sagen, plus 6%, und ob das dann 6,5, also ich würde mal sagen so 6 als Hurdle, ja, plus 6% jährlich ausschütten können.
Ja. Okay, wie lange sind da die geplanten Haltezeiten?
Wir werden voraussichtlich zwischen 7 und 10 Jahren das Portfolio halten, ja, mit der Möglichkeit, dann nochmal vielleicht um 2 Jahre zu verlängern, weil wir nicht beim Ankauf schon irgendwie den Exit-Gedanken haben, sondern ganz im Gegenteil, sondern sagen, wir würden es gefühlt für unendlich lange halten, um diese Ausschüttung weiterhin generieren zu können, um an den Objekten weiterarbeiten zu können und wirklich nachhaltig für den Standort irgendwas zurückzugeben. Aber zwischen 7 und 10 Jahren traue ich mir das schon zu, hier zu äußern, dass das die Haltezeit ist im zweiten Fonds, ja.
Ganz zum Schluss einmal unseres fachlichen Teils. Du hast vorhin gesagt, ihr positioniert das Gebäude, was ihr da erwerbt, ESG-technisch neu, aber mindert nicht dieses Nachhaltigkeitsmanagement, was notwendig wird, also diese ganze Integration von ESG-Kriterien in die Asset-Management-Strategie, nicht auch wieder die Renditeaussichten?
Ja, das ist ja immer das, wo ich sage, wir müssen um diese Summe den Kaufpreis nochmal reduzieren.
Nein, okay, also das ist schon die erste Verhandlungsansage für die nächste Akquisition.
Naja, man darf ja Folgendes nicht vergessen. Wir sprechen am Ende des Tages über Immobilien, die natürlich auch ein gewisses Alter sicherlich haben. Es ist historisch so gewachsen, sehr dezentraler Markt. Ist jetzt kein Büro-Office-Standort oder Healthcare-Standort, wo sich die alle ansammeln, sondern sehr dezentral. Aber was wir halt machen, ist in unserem Underwriting, was wir sagen, wir schauen uns die Immobilie sehr genau an. Ja, wir schauen uns das auf der Asset-Betreiber-Seite sehr detailliert an und haben da so eine sogenannte Scorecard, mit der wir zusammenarbeiten. Und wenn wir dann im Underwriting sehen, naja, wir hätten eine Summe X, die wir investieren müssten, um gemäß Fondsprospekt etc., ich will nicht sagen komplett nachhaltiges Objekt, aber ein ESG-technisch versiertes Objekt irgendwie zu positionieren, dann ist das definitiv etwas, was wir einpreisen werden. Und ich glaube, Verkäufern, gerade professionellen Verkäufern am Markt, ist das auch klar, dass das im Moment und sicherlich in den nächsten Jahren noch viel mehr verstärkt oder verstärkter noch alle immer machen werden. Das heißt, wir preisen das ein, wir zeigen das auch ganz, ganz transparent, welche Gedanken wir dahinter haben. Und am Ende des Tages hat man eben einen Deal oder eben nicht. Ja.
Alexander, wir geben dir eine Limo aus. Mit wem würdest du diese gerne mal trinken, um ein paar Gedanken auszutauschen zum Markt oder zur persönlichen Anliegen und warum?
Das ist interessant, ja. Ich würde persönlich wahrscheinlich, ja, mit großer Wahrscheinlichkeit würde ich die sehr, sehr gerne mit Bill Ackman trinken. Bill Ackman ist ein aktivistischer Investor aus New York. Der hat eine Company oder einen Fonds, Pershing Square Capital Management. Ich will jetzt keine Werbung für ihn machen, aber ist einer meiner Meinung nach besten Investoren, die es je gab, irgendwie mit und nach Buffett. Und hat einen sehr, sehr ethischen Value-Driven Ansatz. Das heißt, investiert in gelistete Companies und versucht dann mit seinem Investment-Team, dem aktuellen Bestandsmanagement-Team zu helfen, zu optimieren, das Investment dahingehend zu führen, dass die Aktie natürlich in einem gewissen Zeitraum dann einen höheren Wert hat aufgrund von Synergieeffekten etc. Und man kann, wenn es jemanden interessiert, sich sehr, sehr viel abschauen, auch wenn er nicht im Real Estate Markt tätig ist, finde ich, hat er sehr, sehr tolle Ansätze, die einen sehr, sehr stark ethischen Background haben. Ne?
Okay, du kennst ihn persönlich aber noch nicht.
Nein, und deswegen nehme ich das natürlich sehr, sehr ernst mit der Limo und gebe dann Bescheid.
Ja, sag Bescheid, auf jeden Fall. Ja. Wir sind auf Deutsch, der wird vielleicht eher Englisch sprechen, nehme ich mal an. Ja. Aber falls er sich für den deutschen Markt investiert, kann er vielleicht auf die Limo stoßen und sich das heutzutage übersetzen zu lassen, in welche Sprache auch immer, ist überhaupt kein Problem. Ja, danke vielmals für deine geteilten Einsichten. Auf Wiederhören, Alex.
Super, vielen Dank, Jörg. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine schöne Zeit. Danke.
Ja, ganz meinerseits. Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Alexander Fröse. Als COO eines Investmentunternehmens mit sehr engem Marktkontakt hat er umfassende Einblicke in die verschiedensten Immobilienmarktsegmente. Und ich fand besonders spannend heute in Bezug auf Pflegeimmobilien, dass die trotz allen Bevölkerungsdruck eben kein Selbstläufer sind, sondern sich da richtig was tun muss in unser aller Awareness und in der Grundhaltung, im Mindset dazu, zu dieser emotionalen Assetklasse, die es ja auch wirklich ist, kennt vielleicht jeder auch aus seiner eigenen Familie. Dann fand ich natürlich als Pressevertreter, dass er lieber im Grundbuch statt in der Presse steht, fand ich gut, aber immerhin zu einer Limo hat er sich bereit gefunden und im Podcast, wenn auch nicht alles verraten, so doch die meisten Fragen hier vollumfänglich beantwortet. Und und dann fand ich, ist vielleicht auch schon eine Binse, aber auch mal so zu hören, dass was an ESG-Maßnahmen hinten rein, also nach einer Akquise investiert werden muss, wird vorne beim Kaufpreis abgezogen. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team vom Marketing bis zur Regie und Technik entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben, auch und insbesondere in Bezug auf Ihre eigenen Investmenttätigkeiten. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.